Willkommen bei deinem Finanzpodcast des Vertrauens. Ich bin Hava, Finanzberaterin und Bloggerin und nehme dich beim Thema Finanzen und Versicherungen an die Hand, sodass du entspannt in deine finanziell freie Zukunft blicken kannst. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich über die heutige Podcast-Folge, denn ich bin heute nicht alleine, sondern ich habe einen Gast dabei. Und zwar sprechen wir über die Schufa. Um die Schufa und insbesondere um den Schufa-Score ranken sich ja sehr, sehr viele Mythen. Ihr habt mir auch einige zugeschickt, unter anderem auf Instagram, aber auch per E-Mail einige Fragen gesendet, die wir heute so ein bisschen aufklären möchten. Warum ist die Schufa eigentlich wichtig? Das wird uns auch unsere Interviewpartnerin vorstellen, mit der ich gleich auch spreche. So vielleicht, dass ihr so ein bisschen einen Einblick dafür bekommt. Schufa kennt man insbesondere bei dem Thema der Kreditvergabe. Also wenn ihr jetzt zur Bank geht, zum Beispiel eine Immobilie finanzieren wollt, dann wird das immer wieder ein Thema. Oder wenn man in großen Städten wie München und Co. Eine Immobilie mieten möchte, also eine Wohnung mieten möchte, dann ist die Schufa auch immer wieder Thema und wird abgefragt von den Vermietern. Das mal so zwei, glaube ich, gängige Dinge, wo man die Schufa so braucht. Und ich habe schon gesagt, es ranken sich sehr, sehr viele Mythen um die Schufa und die möchten wir heute so ein bisschen auflösen und ein bisschen mehr Klarheit, Wahrheit, Transparenz in das Thema schaffen. Und dafür habe ich mir eine ganz tolle Interview-Gästin in unserem Podcast eingeladen, und zwar Annalena Rawe. Sie ist Pressesprecherin bei der Schufa und ich sage herzlich willkommen, Frau Rawe, im Finanzen-Podcast.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr über die Einladung.
Ja, ich freue mich, dass Sie dabei sind. Vielleicht als erstes, ich würde mich total freuen, ich mag das immer ganz gerne, wenn sich jeder immer selber vorstellt, als wenn ich irgendwie viel erzähle über jemanden. Vielleicht können Sie uns ein bisschen was zu sich sagen, zu Ihrem Werdegang und was Sie auch bei der Schufa machen.
Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Annalena Rawe. Ich bin, wie Sie schon gesagt haben, aktuell Pressesprecherin bei der Schufa, also in der Kommunikationsabteilung angesiedelt. Ich bin jetzt mittlerweile seit mehr als 10 Jahren dabei. Also ich habe direkt nach meinem Studium da erstmal ein Volontariat in der Unternehmenskommunikation gemacht und bin dann dabei geblieben. Wie gesagt, aktuell Pressesprecherin und da eben unter anderem dafür zuständig, den Menschen die Schufa zu erklären. Und deswegen bin ich ja heute auch hier und freue mich sehr über die Einladung.
Ja, interessant. Wenn man über 10 Jahre bei der Schufa arbeitet, dann kennt man sich wahrscheinlich schon sehr gut aus mit dem Thema.
Das kann man auf jeden Fall sagen, ja, das stimmt.
Ja, interessant, ja, Wahnsinn. Das kommt so selten vor, dass man noch Menschen trifft, die in einem Unternehmen schon so lange arbeiten. Das ist super interessant, also finde ich cool und spannend. Sehr schön. Da sind wir eigentlich schon so ein bisschen beim Thema Schufa. Ich habe es ja vorhin so gesagt, dass sich ganz viele Mythen drum ranken. Darüber werden wir ja heute auch sprechen. Die versuchen auch gemeinsam so ein bisschen aufzuräumen mit ihrer Hilfe. Und es fängt eigentlich damit an, es war ganz witzig, ich habe auf Instagram sehr viele Fragen bekommen, unter anderem aber auch die Frage, was macht die Schufa überhaupt? Das habe ich heute immer noch nicht verstanden. Und vielleicht können wir mit dieser Frage oder Erklärung direkt mal starten. Was macht die Schufa? Wie ist sie entstanden? Vielleicht auch so ein bisschen die Entstehungsgeschichte, dass wir da so einen Hintergrund bekommen.
Ja, genau, sehr gerne. Also vielleicht, wenn man das so in einem Satz ganz kurz und knapp zusammenfassen möchte, kann man sagen, ne, das ist die Aufgabe der Schufa ist, zum einen Unternehmen vor Zahlungsausfällen zu schützen, aber eben auch Verbraucherinnen vor Überschuldung. Und da kann ich gerne mal so einen kleinen Abstecher in unsere Geschichte machen, um das Ganze mal so ein bisschen deutlich zu machen. Also wir wurden gegründet 1927, also wir haben bald 100-jähriges Jubiläum in 3 Jahren. Und zwar war es damals so, dass die Berliner Elektrizitätswerke, die eben die Menschen in Berlin mit Strom versorgt haben, eben auf die Idee gekommen sind, dass man ja neben diesem Strom eben auch Elektrogeräte, also zum Beispiel Kühlschränke oder ähnliches, an die Kunden verkaufen könnte. um eben den Absatz auch entsprechend zu steigern. Und die Idee war eben, dass man diese Geräte, ne, falls möglich, eben auch zum Beispiel auf Ratenzahlung anbieten konnte, da so ein Kühlschrank ja relativ teuer ist, den kann sich nicht jeder sofort leisten. Deswegen wollte man den Kunden gerne eben anbieten, das Ganze auch über eine Ratenzahlung zu finanzieren. Die Frage, die sich dann natürlich immer stellt, ist ja, wem kann man sowas denn anbieten? Ne, also wem kann ich vertrauen, wenn man das mal so nennen möchte, dass die Person eben auch die Raten zuverlässig über einen längeren Zeitraum eben auch bedient. Und da war es natürlich so, dass die Berliner Elektrizitätswerke eben schon dadurch, dass sie eben wussten, wer seinen Strom in der Regel pünktlich zahlt, hatten die schon einen ganz guten Überblick, ne, wer bei den Kunden eben da entsprechend den Zahlungsverpflichtungen gut nachkommt oder wer vielleicht auch nicht. Das heißt, die wussten schon, wer gute oder wer weniger gute Zahler sind in dem Moment. Das heißt, die wussten eben auch, wie man dann eben so einen Ratenkauf entsprechend eben auch anbieten konnte. Und ja, so ist im Grunde dann tatsächlich die Schufa als ein Unternehmen daraus gegründet worden. Also Schufa steht für Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung. Und so im Grunde funktionieren wir nach diesem Prinzip eben noch heute. Ne? Es geht immer darum, wie kann ein Unternehmen denn wissen, sozusagen, wer seine Rechnung pünktlich bezahlt oder wer eben auch nicht. Ne? Das ist natürlich, es ermöglicht zum einen Menschen eben Dinge auf Raten zu oder auch auf Rechnungen zu finanzieren. Also im Grunde haben so mehr Menschen die Möglichkeit, sich Produkte oder auch Dienstleistungen zu leisten, die sie sich vielleicht vorher nicht leisten können. Andererseits schützt es aber eben auch Unternehmen vor Zahlungsausfällen, ne, indem man eben schon weiß, bevor man jemandem eine Rechnung oder einen Ratenkauf eben anbietet, dass ein Unternehmen die Möglichkeit hat, sich über die Zahlungsfähigkeit der Kunden entsprechend zu informieren.
Ja, sehr spannend. Also ich glaube, das Thema Vertrauen spielt ja im Finanzbereich generell eine riesige Rolle. Und da ist die Schufa dann natürlich so Vertrauensgeber zwischen zwei Parteien dann schlussendlich. Und genau. Vielleicht da auch eine Frage, die aus unserer Community kam. Wie kann das denn sein? Also die Schufa ist ja quasi eigentlich ein privates Unternehmen, was diese Daten sammelt, dass man ja so einem privaten Anbieter dann eigentlich so viel Vertrauen auch schenkt. Hängt das mit der Historie zusammen oder was glauben Sie, warum sich das so durchgesetzt hat mit dem Schufa und dem Schufa-Score?
Meinen Sie jetzt in Bezug darauf, warum wir sozusagen so präsent am Markt sind und warum so viele Unternehmen mit uns zusammenarbeiten?
Genau, exakt, genau. Und auch, sage ich mal, Beispiel Vermieter sagen ja auch oft so, ne, ich möchte gern eine Schufa-Auskunft haben und meinen dann natürlich auch die Schufa, ne, die nehmen da nichts anderes irgendwie an. Und das ist ja sehr viel Vertrauen von beiden Seiten, sage ich mal, da. Ja. Das ist ja interessant zu sehen, dass das passiert eigentlich, weil es gibt Ratingagenturen, da gibt es ja enorm viele, da vertraut man nicht nur einer, aber bei der Schufa hat man schon das Gefühl, dass das quasi ja für viele so ein großer Vertrauenszuschuss auf beiden Seiten da ist.
Ja, genau, also vielleicht muss man sagen, es gibt natürlich in Deutschland noch andere Unternehmen, die auch im Grunde das machen, was die Schufa macht. Ne? Also es gibt ja noch andere Auskunftteilen, da sind wir ja tatsächlich auch nicht die Einzige. Es ist aber tatsächlich so, dass wir durch unsere sehr, sehr breite Datenbasis, also ich glaube, da kommen wir ja gleich auch noch dazu, ne, was wir einfach auch für Informationen speichern und aber auch eben durch die Historie, dass wir eben sehr, sehr stark auch verbreitet sind in den unterschiedlichsten Branchen sozusagen, da eben tatsächlich, also wir haben aktuell über 10.000 Unternehmen, die eben unsere Informationen anfragen und uns entsprechend auch Informationen liefern. Genau, dass wir halt eben dadurch sicherlich auch durch die Qualität einfach unserer Auskünfte da eben entsprechend auch einfach auch eine relativ große Verbreitung am Markt tatsächlich haben.
Ja, sehr spannend, sehr spannend. Da sind wir eigentlich auch schon so ein bisschen bei der Zweiten Frage, ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, als ich die Fragen durchgegangen bin, aber auch wenn ich mich selber so ein bisschen mit dem Thema beschäftige, dass die Schufa ja für viele Menschen auch noch so ein bisschen intransparent ist. Denn es gab so, also als ein Beispiel mal Mythos Nummer 1, ich habe keine Eintragung in der Schufa, weil ich immer alles bezahle. Also dass man überhaupt keine Daten quasi von jemandem hat, nur weil er oder sie immer was bezahlt. Und vielleicht können wir mit diesem Mythos an die Frage anknüpfen, welche Daten erhebt denn die Schufa und warum ist das vielleicht für viele noch so ein bisschen intransparent?
Ja, das ist eine gute Frage. Also das hören wir tatsächlich auch immer noch relativ oft, dass jemand sagt, ne, über mich habt ihr ja gar nichts gespeichert, ich zahle ja immer alles. Mhm. Also von daher, ne, vielleicht kurz die Info, was wir tatsächlich alles für Daten eben auch speichern. Ne? Es ist tatsächlich nicht so, dass die Schufa nur negative Informationen speichert. Also wir speichern nicht nur Informationen zu Zahlungsstörungen, ne, zu offenen Forderungen oder Insolvenzen oder solchen Dingen, sondern wir speichern tatsächlich überwiegend sogenannte Positivinformationen. Also Informationen dazu, dass jemand seine Kreditverpflichtung oder seine Vertragsbeziehungen immer ordnungsgemäß bezahlt und seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt. Also das sind zum Beispiel Informationen darüber, ob jemand ein Girokonto hat, ob jemand einen Ratenkredit hat oder schon mal einen abbezahlt hat oder ob jemand eine Kreditkarte hat oder auch zwei zum Beispiel, ne? Also das sind so sogenannte Positivinformationen, die wir eben auch speichern und die eben belegen, dass jemand zuverlässig seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt. Ne? Was wir nicht speichern, sind Daten aus sozialen Medien oder auch so Daten zum Kauf- oder Konsumverhalten oder zu irgendwelchen politischen Einstellungen oder Lebensstilen oder solche Sachen. Dazu haben wir keinerlei Informationen. Also das wird nicht gespeichert oder sonst irgendwie erhoben. Und was man vielleicht in dem Zusammenhang auch noch sagen muss, wenn man jetzt einmal vergessen hat, irgendwie eine Rechnung zu begleichen oder so, dann bedeutet das nicht, dass man sofort einen negativen Schufa-Eintrag hat. Ne? Mhm. Da muss es ja vorher ein entsprechendes Mahnverfahren geben. Ne? Man muss angeschrieben werden von dem Unternehmen, man muss auch darüber informiert werden, dass eventuell Informationen an die Schufa gemeldet werden können, wenn man die Forderung nicht begleicht und solche Dinge. Da müssen auch gewisse Fristen eingehalten werden. Also selbst wenn man einmal vergisst, ne, eine Rechnung zu bezahlen, bedeutet das nicht, dass man jetzt irgendwie sofort einen negativen Schufa-Eintrag hat.
Ja, das ist sehr spannend und, glaube ich, nochmal wichtig für viele hier zu hören im Podcast. Vielleicht, bevor wir in Mythos Nummer 2 reingehen, habe ich noch eine Frage, und zwar habe ich ja so ein bisschen ja aufgelistet, wofür man die Schufa-Auskunft eigentlich so braucht. Und gibt es denn noch so ein paar praktische Beispiele, die Sie haben, außer jetzt, sage ich mal, die Wohnung mieten, Kredit aufnehmen, wo die Schufa-Auskunft auch gebraucht wird, an die man vielleicht im ersten Moment gar nicht denkt?
Ja, vielleicht noch zusätzlich, also sicherlich sind, ne, so ein Kreditantrag bei der Bank oder auch die Wohnungssuche, das sind so sehr, sehr klassische Beispiele, wo man das ja in der Regel auch dann sehr präsent hat tatsächlich, ne, dass jetzt irgendwie eine Schufa-Auskunft abgefragt wird. Wo wir natürlich auch noch sehr oft zum Einsatz kommen, ist tatsächlich der Online-Handel. Ne? Also wenn Sie online was auf Rechnung finanzieren wollen, ne, oder ansonsten online in irgendeiner Weise geschäftlich sozusagen tätig sind und da ein Händler ist, der mit einer Ware oder Dienstleistung in Vorleistung geht, dann kann eben dieses Unternehmen, wenn es Vertragspartner bei der Schufa ist, ne, das ist natürlich auch nicht jeder Händler, aber wenn man das ist, dann kann man eben dann da auch im Vorfeld Informationen bei der Schufa anfragen. Es hat für den Händler natürlich den Vorteil, dass man sich da vor einem Zahlungsausfall bestmöglich schützen kann, hat aber natürlich auch für uns Verbraucher tatsächlich jeden Tag irgendwie den Vorteil, dass wir überhaupt Dinge online, ohne dass uns ein Händler kennt, einfach so auf Rechnung kaufen können zum Beispiel, ne? Weil das ist ja tatsächlich ein großes Risiko. Also wenn einem ein Händler da eine Ware für irgendwie mehrere hundert Euro schickt darauf vertrauen muss, dass man die auch bezahlt, das funktioniert ja auch nicht in allen Ländern so, dass es immer diesen Rechnungskauf tatsächlich gibt. Da ist Deutschland ja auch noch eine relative Ausnahme tatsächlich. Also auch da, ne, da sind wir jeden Tag sozusagen im Einsatz, um eben durch so eine Bonitätsprüfung, aber auch durch Identitätsprüfung, was natürlich auch im Onlinehandel ein großes Thema ist, ne, wie weiß ich überhaupt als Händler, dass ich da nicht gerade einem Betrüger sozusagen aufsitze. Also auch da sind wir jeden Tag sozusagen im Einsatz, um halt einfach für beide Seiten schnelle, sichere, komfortable Online-Geschäfte auch zu ermöglichen.
Ja, und dadurch hat natürlich auch wahrscheinlich das Volumen zugenommen, was man an Daten alles eigentlich bekommt durch Online-Shopping und Co., weil das früher ja auch nicht so gang und gäbe war.
Also was sicherlich in den letzten Jahren kontinuierlich ansteigt, ist auf jeden Fall einfach die Anzahl der Unternehmen, die mit uns zusammenarbeiten. Mhm. Also das einfach dadurch, dass mehr Händler oder weitere Marktsegmente eben auch einfach dazukommen. Ne? Also die Zahl unserer Unternehmen, die bei uns angeschlossen sind, steigt. Es steigt sicherlich auch alleine die Anzahl der Daten eben natürlich, ne? Da immer mehr Menschen sozusagen da entsprechend eben auch diese Angebote nutzen und wir deswegen immer mehr Informationen eben auch speichern. Wie gesagt, was wir aber aktuell immer noch nicht speichern, sind solche Sachen wie eben Kaufverhalten oder Konsumverhalten oder sowas. Das heißt, wir wissen nicht, wenn ein Online-Händler bei uns anfragt, was die Person dann tatsächlich kauft oder sowas. Ja. Das können wir nicht einsehen. Wir wissen eben nur, dass hier ein Händler eine Anfrage gemacht hat. Also das können wir dann eben sehen, aber nicht, was für ein Kauf dann dahinter steckt.
Ja, sehr spannend, also sehr, sehr spannend. Das kommt auch zu Mythos Nummer 2, was ganz häufig auch noch so genannt wurde, Frau Rabe, oder gefragt wurde. Das ist irgendwie ein Mythos, der weit verbreitet ist unter jungen Menschen, habe ich das Gefühl. Und zwar haben viele gefragt, ob mehrere Konten mein Schufa-Score verbessern, haben manche geschrieben. Und andere haben wiederum geschrieben, mehrere Konten verschlechtern den Schufa-Score. Stimmt das? Und hier wäre die Frage, ist das so? Hat die Kontenzahl denn Auswirkungen darauf, wie sich mein Schufa-Score verändert?
Ja, also es ist tatsächlich so, ich sag mal, wir sprechen jetzt von einem klassischen Girokonto. Ne? Mhm. Das ist ja so angelegt, dass das meistens eben auch die Möglichkeit bietet, das zu überziehen. Ne? Stichwort Dispo oder Dispositionskredit, wie es ja eigentlich heißt. Mhm. Ne? Das heißt, mit jedem Konto, was man hat, was man eben auch überziehen kann, besteht für die Bank ein entsprechendes Ausfallrisiko. Und da ist es tatsächlich so, dass die Statistik eben auch zeigt, je mehr Konten oder je mehr Girokonten jemand hat, desto größer ist tatsächlich die Ausfallwahrscheinlichkeit, also das Risiko, dass da Zahlungsausfälle entstehen tatsächlich. Das heißt, wenn man jetzt mehrere Girokonten hat, dann kann das auch einen negativen Einfluss tatsächlich auf den Schufa-Score haben. Deshalb würden wir auch immer empfehlen, sich zu überlegen, ne, wie viele Konten brauche ich denn wirklich, ne, weil ne, jedes Konto kann man theoretisch zumindest auch überziehen. Das heißt, da hat man immer die besteht die Gefahr, dass man vielleicht auch mal so Zahlungsverpflichtungen nicht einhalten kann. Von daher sollte man da immer schauen, wie viele Konten brauche ich wirklich und kann ich nicht vielleicht auch eins tatsächlich kündigen. Solche Dinge kann man übrigens auch bei uns tatsächlich auf unserer Webseite mit dem sogenannten Schufa-Score-Simulator, kann man sowas auch mal durchspielen. Vielleicht als Tipp für Ihre Hörerinnen und Hörer, einfach bei uns auf der Webseite mal nach dem Schufa-Score-Simulator schauen. Das ist eben so ein ganz einfaches Online-Tool, da muss man sich nicht irgendwie anmelden oder so, sondern da kann man quasi spielerisch anhand von mehreren Beispielen und verschiedenen Datenkonstellationen, die man da eingeben kann, kann man eben schauen, wie sich welche Informationen dann tatsächlich auch auf die Score-Berechnung entsprechend auswirken. Also das mal so als Tipp, da gerne reinschauen und selber mal ausprobieren.
Ja, das ist ein super Tipp. Also wir verlinken das auch auf jeden Fall in den Shownotes. Dann klickt da gerne mal rein und probiert das aus. Ich habe es schon gemacht. Deshalb wusste ich auch die Antwort schon auf diese Frage, weil für mich natürlich, wir testen ja immer ganz viel. Als irgendwie Finfluencer, Finanzblogger und Co. habe ich natürlich super viele Konten bei verschiedenen Anbietern und habe jetzt gemerkt, dass das vielleicht nicht so förderlich ist für meinen Schufa-Score. Vorausgesetzt natürlich, man wird irgendwie auch zahlungsunfähig oder oder vergisst irgendwelche Rechnungen oder sowas. Das kommt ja noch dann hinzu, wie Sie gesagt haben. Aber man hat halt immer diesen Dispositionskredit. Und ja, das ist ganz spannend zu sehen. Vielleicht für diejenigen, die jetzt zuhören, weil wir ja immer über das Drei-Konten-Modell zum Beispiel sprechen, dass man sich da so ein bisschen budgetieren und aufteilen kann. Es gibt auch Konten, Girokonten, wo man Unterkonten erstellen kann. Das heißt, man kann sich die gleiche Struktur machen. Es gibt einige Anbieter, ich packe auch ein paar Mal in die Shownotes, wo ihr nutzen könnt, wo ihr einfach nur mit einem Girokonto auch ein ähnliches Modell euch zaubern könnt, ohne jetzt 3 oder 4 verschiedene Konten zu haben, um eure Finanzen zu strukturieren. Das mal an der Stelle auch als kleiner Hinweis. Genau, da kommen wir auch schon so ein bisschen zu Mythos Nummer 3, was viele geschrieben haben. Wenn ich auf Raten bezahle, verschlechtert sich mein Schufa-Score. Also ich glaube, hier spielt natürlich bei jungen Menschen eine ganz große Rolle, Thema Klarna. Man sieht ja immer mehr auch, sag ich mal, auf TikTok irgendwelche Trends, wo viele sehr stolz sind auch auf ihre Klarna-Schulden, sag ich mal, und auf ihre Zahlungsstreckung, was ich überhaupt nicht befürworte. Also das würde ich auf gar keinen Fall machen. Man kommt da wirklich in eine Abwärtsspirale, das mal aus finanzieller Perspektive. Aber vielleicht hier auch nochmal die Schufa-Perspektive. Welche Auswirkungen hat sowas auf meinen Schufa-Score? Und wenn ich Zahlungen irgendwie ja strecke, auf Raten zahle, was passiert dann?
Ja, also ich sag mal grundsätzlich, vielleicht auch nochmal losgelöst vom tatsächlichen Einfluss auf den Score, ist es natürlich so, dass, ne, wie gesagt, jeder Kauf auf Rechnung oder auch eine Ratenzahlung oder so, das ist eben erstmal ein Kredit. Ne? Ein Händler oder auch ein Finanzdienstleister geht da in eine Vorleistung und trägt ein Ausfallrisiko, und viele Kreditverpflichtungen, ne, steigern tatsächlich ja statistisch betrachtet eben auch das Ausfallrisiko. Also ich glaube, da muss man grundsätzlich tatsächlich vorsichtig sein, was das ganze Thema angeht. Ne? Natürlich sind diese ganzen Buy Now, Pay Later Produkte, ne, sind natürlich für Verbraucherinnen, Verbraucher auch sehr bequem. Die sind natürlich auch praktisch. Ne? Man kann ja erstmal Dinge, die Waren auch erhalten und erstmal testen. Man muss nur das bezahlen, was man tatsächlich auch behalten möchte. Also es hat ja natürlich auch viele, viele Vorteile, kann aber natürlich auch in die Überschuldung irgendwann am Ende auch führen, ne? Wenn man auch da eben seine Zahlungsverpflichtungen oder so nicht im Blick behält oder nicht mehr bedienen kann, sozusagen. Ne? Es ist tatsächlich so, ne, wenn man jetzt tatsächlich danach fragt, ja, welchen Einfluss hat denn das auf den Schufa-Score? Es ist tatsächlich aktuell so, dass eben Anfragen von solchen Buy-Now-Pay-Later-Anbietern, wie es da ja zahlreiche auf dem Markt gibt, ein paar haben sie auch schon genannt, die haben tatsächlich aktuell keinen Einfluss auf den Score. Also die reine Anfrage, wenn so ein Unternehmen bei uns eine Bonitätsprüfung macht, hat keinen Einfluss auf den Score. Was natürlich dann am Ende doch an die Schufa gemeldet werden kann, sofern das Unternehmen Vertragspartner bei uns ist, ist natürlich, wenn dann Zahlungsausfälle entstehen. Also immer, das sind ja grundsätzlich 2 getrennte Sachverhalte sozusagen. Und das heißt also, dass, ne, wenn man da Zahlungsausfälle dann tatsächlich eben auch verursacht, das sind Informationen, die eben dann auch an die Schufa gemeldet werden und die dann eben auch entsprechend negativen Einfluss auf den Score haben.
Ja, das heißt, zusammenfassend sagen Sie, das hat keine Auswirkungen, wenn ich irgendwie auf Raten bezahle, außer wenn ich die Raten nicht bedienen kann. Und da steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit, wenn ich Zahlungen zu lange strecke, heißt das ja auch, ich kann das irgendwie nicht bedienen bei einfachen Konsumausgaben und man sollte es lieber nicht tun.
Genau.
Ja, interessant. Ja, also das ist so ein Thema, was mich natürlich auch viel bewegt. Auch wenn das jetzt nicht irgendwie direkten Einfluss auf die Schufa hat, wäre ich sehr vorsichtig damit, weil wie gesagt, man kann da echt schnell in eine negative Abwärtsspirale rutschen und dann kann sich der Schufa-Score doch auch schnell verschlechtern, wenn man halt diese Zahlungen nicht mehr bedienen kann. Und das wiederum hat auch Auswirkungen darauf, ob ich mir dann später zum Beispiel eine Immobilie finanzieren kann oder ob ich größere Sachen als nur Klamotten, Fashion, irgendwelche Markensachen mir auf Raten kaufen kann, wenn es halt größere Anschaffungen sind, die irgendwie doch ein bisschen wichtiger sind für den eigenen Lebensunterhalt. Also sei es irgendwie zum Beispiel ein Auto oder sonst was, wenn man das für die Arbeit braucht oder sonstiges, das bleibt einem ja dann auch irgendwann verwehrt, weil ja die Anbieter auch irgendwann, wenn man das nicht mehr bedienen kann, auch sagen würde, buy now, pay later geht nicht mehr, weil die Abfrage bei der Schufa negativ ist.
Genau, und ich sag mal, losgelöst auch von der Schufa haben natürlich auch solche, ob es jetzt Buy Now, Pay Later oder auch andere ne, Finanzdienstleister oder so, die haben natürlich auch noch ein internes Risikomanagement. Ne? Das heißt, also die sammeln ja selber auch Zahlungserfahrungen mit ihren Kundinnen und Kunden. Ne? Also das heißt, selbst wenn jetzt so ein Unternehmen nicht mit der Schufa zusammenarbeitet und auch wenn die mit uns zusammenarbeiten, ist natürlich auch so eine Schufa-Auskunft in der Regel immer nur ein Baustein in so einer Risikoentscheidung und da kommen ja noch dann Daten mit dazu, die das Unternehmen selber ne, gesammelt hat oder von den Kundinnen noch einholt. Das heißt, ne, also auch bei den Händlern selber gibt es ja interne Systeme und Prozesse, die dann also losgelöst von der Schufa irgendwann wahrscheinlich einfach sagen, so dieser Kundin oder diesem Kunden, dem bieten wir jetzt aber keinen weiteren Kauf auf Rechnung mehr an, ne, weil da schon vielleicht diverse Rechnungskäufe gerade laufen oder nicht bezahlt sind. Ne.
Ja. Sehr spannend. Das führt auch so ein bisschen zu Mythos Nummer 4, den ich mit aufgegriffen habe, wurde häufiger von euch genannt, und zwar, dass es Probleme gibt, bei einem schlechten Schufa-Score ein neues Konto zu eröffnen oder eine Kreditkarte zu beantragen.
Ja, da muss ich vielleicht nochmal an das anknüpfen, was ich vorhin schon kurz angedeutet habe. Also natürlich ist es so, dass ein Schufa-Score oder eine Schufa-Auskunft ist in der Regel immer ein Baustein von so einer Kreditentscheidung von einer Bank zum Beispiel. Ne? Da fließen ja noch viele, viele andere Informationen ein, die Schufa eben gar nicht hat. Also wir sind quasi nur so ein Baustein in dem ganzen Prozess. Aber natürlich ne, ist es so, ne, dass so eine Schufa-Auskunft eben auch Verbraucherinnen vor einer weiteren Überschuldung zum Beispiel schützt oder schützen kann. Das heißt, ne, wenn jemand vielleicht schon mehrere Girokonten oder auch Kreditkarten oder Kredite hat oder vielleicht es sogar schon Zahlungsausfälle gibt und deswegen der Schufa-Score entsprechend auch niedriger ist sozusagen, ne, dann wäre es vielleicht für diese Person auch in dem Fall nicht unbedingt gut, jetzt vielleicht noch eine Kreditkarte beantragen zu können, ne, oder noch ein Girokonto, was man dann auch wieder überzieht. Ne? Also das hat schon dann auch seinen Sinn und Zweck, dass da eben dann ja gewisse Personen mit gewissen Konstellationen eben auch von einer weiteren Überschuldung einfach geschützt werden.
Ja. Ja, das ist auch spannend natürlich, das zu sehen. Ja, es haben einige geschrieben tatsächlich. Ich hoffe an der Stelle, also es gibt ja immer einen Weg raus, wenn man, dazu kommen wir ja auch gleich. Ich weiß nicht, wie lange die Daten bei der Schufa auch gespeichert werden. Da sprechen wir gleich. Eigentlich könnten wir das auch vorziehen als Mythos oder an der Stelle, wie lange werden denn die Daten bei der Schufa gespeichert, dass ich eventuell auch durch sowas rauskommen kann, wenn ich jetzt wirklich einen abgrundtief schlechten Schufa-Score habe und endlich eingesehen habe, dass ich mich finanziell da irgendwie besser aufstellen muss und nicht auf Raten bezahle und Raten dann gar nicht bedienen kann oder so. Gibt es denn da so eine Verjährungsfrist oder so?
Ja, genau. Also Informationen werden natürlich nicht für immer bei der Schufa gespeichert. Also es ist zum Beispiel so, wenn man jetzt eine offene Forderung gehabt hat, die eben auch entsprechend an die Schufa gemeldet worden ist, weil man die über einen längeren Zeitraum nicht bedienen konnte und man es dann aber irgendwann eben doch schafft, ne, die entsprechend dann auch zu erledigen sozusagen, dann wird das von dem entsprechenden Unternehmen, bei dem man diesen Zahlungsausfall hatte, eben auch an die Schufa gemeldet, dass diese Forderung dann mittlerweile erledigt ist. Also das wird dann mit einem sogenannten Erledigungsvermerk versehen. Das bleibt dann allerdings tatsächlich noch weitere 3 Jahre bei der Schufa gespeichert, aber eben als eine erledigte Forderung, also nicht mehr als eine offene Forderung, sondern als eine erledigte Forderung. Und nach 3 Jahren wird das dann aber auch tatsächlich auch rückstandslos gelöscht. Also das ist dann weg sozusagen. Solche Dinge wie, wenn man jetzt einfach ein Girokonto hat, was man kündigen möchte, wenn man sagt, man braucht das nicht mehr oder so, oder man möchte da vielleicht entsprechend seinen Schufa-Score ein bisschen verbessern, weil man sehr viele Konten hat, dann werden tatsächlich Girokonten, die werden unmittelbar, nachdem man die dann gekündigt hat, werden die gelöscht. Also die sind dann direkt raus. Darüber informiert uns dann in diesem Fall zum Beispiel die Bank. Also da muss man als Verbraucherin selber gar nichts machen. Das passiert automatisch. Genau, und wenn man zum Beispiel einen Ratenkredit hat, den man ordnungsgemäß abbezahlt, der wird auch mit einem sogenannten Erledigungsvermerk versehen und für weitere 3 Jahre gespeichert. Das ist aber in diesem Fall eine positive Information, weil das eben belegt, dass hier jemand schon mal in der Vergangenheit einen Kredit ordnungsgemäß zurückbezahlt hat. Und das wirkt sich eben in der Regel positiv auf den Score aus. Diese ganzen Speicherfristen kann man tatsächlich auch nochmal bei uns auf der Webseite nachlesen. Das ist vielleicht dann nochmal ganz, ganz interessant für Ihre Hörerin. Also es ist auch alles bei uns online direkt einsehbar.
Ja, super. Das verlinken wir auch mal in den Shownotes. Also ich suche das raus und dann könnt ihr da einfach reinklicken und euch das nochmal anschauen. Sie haben es gerade schon so ein bisschen gesagt, wenn man seinen Schufa-Score verbessern möchte, dazu kommen wir jetzt, denn das ist so ein bisschen der letzte Mythos, den ich mit aufgenommen habe. Und zwar haben viele geschrieben, einen Schufa-Score von 100% gibt es nicht oder sie haben keinen. Also ich habe irgendwie nur einen Score von 99,8 oder 98,6 oder so. Ist das gut? Ist das schlecht? Aber ich finde gar keinen Eintrag oder so. Das kam oft. Und da vielleicht die Frage, ist das ein Mythos oder ist das die Wahrheit, dass es keinen Schufa-Score von 100% gibt?
Ja, das stimmt tatsächlich. Also es gibt keinen Score von 100%. Also grundsätzlich bewegen sich Score-Werte quasi in einem theoretischen Bereich von 0 bis 100%. Aber 100% kann es tatsächlich nicht geben, weil das wäre ja tatsächlich aus Sicht der Schufa eine Garantie, dass jemand immer seinen Zahlungen nachkommt. Und das können wir, es kann ja im Grunde niemand geben, eine solche Garantie, weil es natürlich auch bei einer Person, ne, die finanziell sehr gut darstellt, die auch die besten oder dasteht, die die besten Absichten hat, immer alles zu bezahlen und das auch kann, auch diese Person kann natürlich zum Beispiel plötzlich auch versterben oder plötzlich sehr krank werden oder so, ne, und dann eben die Kredite nicht mehr abbezahlen können. Das heißt, ein 100% Wert als Score gibt es tatsächlich nicht, weil das wäre eine Garantie, dass jemand immer alles bezahlt. Also dieser Mythos stimmt tatsächlich, also das gibt es nicht. Was es aber tatsächlich gibt, es sind sehr hohe Score-Werte, also sowas wie 99,8 oder auch 99,9, das habe ich auch schon gesehen. Also sowas gibt es tatsächlich durchaus. Das ist gar nicht so unerreichbar.
Ja, spannend. Und wie erreicht man denn so einen Score? Also wenn ich jetzt meinen Score verbessern möchte, meinen Schufa-Score, wir haben ja schon so ein paar Tipps, glaube ich, im Verlauf des Podcasts mitbekommen, wie eben das Thema Konten, Girokonten. Was haben Sie denn für andere Tipps für uns? Wie kann man seinen Schufa-Score verbessern?
Ja, genau, also grundsätzlich, ne, wie Sie schon gesagt haben, eben den Überblick behalten, ne, wie viele Konten, wie viele Kreditkarten habe ich tatsächlich, wie viele davon brauche ich auch und sich dann vielleicht auch überlegen, überflüssige gar nicht erst aufzunehmen oder dann auch wieder zu kündigen. Grundsätzlich sind auch lange Vertragsbeziehungen tatsächlich gut. Also wenn jemand sehr lange schon eine Kreditkarte hat oder auch zwei oder sehr lange eben auch schon ein Girokonto hat, weil solche Informationen eben beweisen, dass jemand über einen sehr langen Zeitraum in der Lage ist, eben seine Kreditverpflichtung ordnungsgemäß zu bedienen. Also das hilft tatsächlich auch. Dann ist es natürlich, versteht sich vielleicht von selbst, aber natürlich sollte man immer seine Rechnung pünktlich und vollständig bezahlen, ne? Also da den Überblick behalten, was kann ich mir tatsächlich leisten und das dann eben auch entsprechend bezahlen. Und ja, grundsätzlich auch da den Überblick einfach über die Finanzen haben und vielleicht, nicht unbedingt, ne, jedes Angebot irgendwie sofort abschließen und da immer vernünftig eben abwägen, was kann ich tatsächlich auch zurückbezahlen. Und außerdem aber natürlich auch noch grundsätzlich gerne regelmäßig auch mal die Schufa-Daten prüfen, ne? Also es kann ja jede Person einfach bei uns kostenlos auf der Webseite entsprechend über ein Formular die bei der Schufa gespeicherten Daten eben auch anfordern. Und das heißt, auch da kann man sich entsprechend auch informieren, welche Daten sind denn gespeichert. Sind da vielleicht veraltete Daten drin oder vielleicht auch irgendwie kam es vielleicht zu einer Verwechslung oder auch zu einem Identitätsdiebstahl und habe ich vielleicht Daten in meiner Schufa gespeichert, die gar nicht zu mir gehören. Also auch sowas kann natürlich passieren. Das heißt, auch da würden wir empfehlen, sich immer einfach regelmäßig auch über die Schufa-Daten zu informieren.
Ja, interessant. Vielleicht an der Stelle noch eine Frage bei diesem Thema Identitätsdiebstahl. Gibt es denn da die Möglichkeit, wenn man das dann meldet bei der Schufa, dass das gelöscht wird? Muss man wahrscheinlich irgendwie dazu was nachweisen, dass das quasi nicht zu einem selbst gehört und da die Identität geklaut worden ist?
Genau, ja, also das es hat in den letzten Jahren, ne, das beobachten wir auch, dass das mehr wird, also gerade auch, ne, mit dem zunehmenden Onlinehandel und so, dass sich da eben vermehrt Personen bei uns melden, die eben auch sagen, ne, dass sie Opfer geworden sind von Identitätsdiebstahl. Und falls man dann tatsächlich als Folge von Identitätsdiebstahl negative Schufa-Einträge hat, dann einfach direkt ne, bei der Schufa melden. In der Regel hilft es, wenn man dann auch zum Beispiel schon mal eine Kopie der Strafanzeige, ne, von der Polizei mit vorlegt, also dass man das tatsächlich auch zur Anzeige gebracht hat und dann einfach den Fall schildern. Also wir haben da bei uns eben auch entsprechend tatsächlich geschulte Kolleginnen und Kollegen, die solche Fälle bearbeiten und die dann eben auch, wenn es dann tatsächlich, ne, jemand Opfer von Identitätsdiebstahl geworden ist, dann werden diese Daten, die halt eben dann nicht zu dieser Person gehören, auch dann umgehend und rückstandslos eben auch gelöscht. Also da muss man keine Sorge haben, dass man, wenn man da dann irgendwie einen Negativ-Eintrag oder sowas hat, dass der dann irgendwie einen noch jahrelang verfolgt oder so, sondern das wird dann sofort und auch rückstandslos gelöscht. Also der Datensatz wird dann bereinigt, wie wir so schön sagen. Und es gibt eben auch die Möglichkeit, dann entsprechend einen Hinweis in den Datenbestand zu setzen, dass diese Person schon mal Opfer geworden ist von Identitätsmissbrauch und dass da eben halt entsprechend, wenn in Zukunft weitere verdächtige Informationen sozusagen da einlaufen, dass sowas dann eben nochmal separat geprüft wird, um halt eben nochmal so eine zusätzliche Schutzstufe einfach einzubauen in das Ganze. Ja. Auch da tatsächlich vielleicht nochmal den Hinweis, das kann man auch bei uns auf der Webseite tatsächlich alles nochmal nachlesen. Wir haben dann einen speziellen Bereich auch für Personen, die ne, vielleicht schon mal Opfer geworden sind und sich da informieren wollen, was sie denn jetzt machen müssen in Bezug auf ihre Schufa. Auch das einfach gerne bei uns auf der Webseite nochmal vorbeischauen.
Ja, super. Das sind doch klasse Tipps. Also ich wusste das zum Beispiel auch selber nicht, ist aber ein wichtiger Tipp, weil das Thema einfach enorm zunimmt, dass man da irgendwie in der Schufa eben keinen negativen Eintrag hat, wenn die Identität geklaut wird. Ja, super. Ich habe noch eine letzte Frage an Sie, Frau Rabe. Und zwar, das kam auch häufiger aus der Community. Und zwar wollten viele denn wissen, wie verdient die Schufa als Unternehmen denn Geld, also wie machen die das und warum darf die Schufa auch solche sensiblen Daten verarbeiten?
Also da vielleicht erstmal zum ersten Punkt oder zu der ersten Frage, ne, wie verdient die Schufa denn überhaupt Geld? Natürlich auch eine gute Frage. Ne, das ist tatsächlich so, wie ich gesagt habe, ne, wir haben aktuell über 10.000 Unternehmen, die bei uns sogenannte Vertragspartner sind. Das heißt, das sind Unternehmen, die bei uns Informationen einmelden, ne, also zum Beispiel Banken, ne, Online-Händler oder so, und aber halt eben im Gegenzug auch Informationen oder Auskünfte, Score-Werte von uns erhalten und für diese, ne, für diese Auskünfte, also für unsere Produkte und Dienstleistungen bezahlen die natürlich Geld, ne? Also so finanziert sich die Schufa eben einmal über die Unternehmen, die bei uns angeschlossen sind. Außerdem haben wir aber noch über 2 Millionen Privatpersonen, die bei uns Kundinnen und Kunden sind. Also die sich zum Beispiel eine Bonitätsauskunft bestellen, wenn sie die einem Vermieter bei der Wohnungssuche vorlegen möchten. Oder auch die über einen kostenpflichtigen Online-Zugang zum Beispiel jederzeit ihre Schufa-Daten einsehen möchten. Ne? Also da gibt es entsprechend sogenannte Bezahllösungen bei uns auf der Webseite, wo man eben die Möglichkeit hat, die Daten auch jederzeit rund um die Uhr online einzusehen. Man kann auch dann online zum Beispiel direkt Rückfragen stellen, wenn wenn man irgendwie was nicht versteht oder so. Also da gibt es entsprechende Produkte, die man dann dafür auch nutzen kann. Genau, aber so verdienen wir Geld. Also wir haben einmal Unternehmen, die bei uns Kunden sind, aber eben auch Privatpersonen, die unsere Lösungen und Services nutzen.
Sehr spannend. Und wie würden Sie sagen, ist das so verteilt? Also wahrscheinlich sind es mehr Unternehmen, die die Produkte nutzen als Privatpersonen, oder liege ich falsch?
Also wir haben aktuell über 10.000 Unternehmen, die bei uns Kunden sind, und wir haben über 2 Millionen Privatpersonen, die Kundinnen bei uns sind. Das heißt, von der reinen Summe her sozusagen sind es tatsächlich mehr Privatpersonen, also Einzelpersonen, als Unternehmen, die bei uns angeschlossen sind.
Sehr spannend. Und warum darf die Schufa diese sensiblen Daten denn verarbeiten? Also wie kommt es dazu, dass sie das darf?
Ja, auch das tatsächlich eine sehr gute Frage. Also es ist natürlich nicht so, dass wir irgendwie in einem luftleeren, unregulierten Raum irgendwie agieren, sondern es ist ja tatsächlich so, dass die Arbeit von Auskunfteien ist zum einen von Unternehmen grundsätzlicher, die Daten verarbeiten, ist ja im EU-Datenschutzgesetz geregelt und in Deutschland dann natürlich auch nochmal im Bundesdatenschutzgesetz streng reguliert auch, ne? Es ist auch so, dass nicht jedes Unternehmen einfach zu jeder Person bei uns Daten anfragen darf oder kann, ne? Das Unternehmen muss immer ein sogenanntes berechtigtes Interesse haben. Das heißt, ne, zum Beispiel eine Bank, die einen Kredit vergibt, die hat in diesem Fall ein berechtigtes Interesse an Informationen zur Zahlungsfähigkeit dieser Person, die da gegenüber sitzt, ne? Weil vielleicht möchte man von der Bank 300.000 Euro haben für einen Hauskauf, und dann darf die Bank sich in diesem Fall zum Beispiel bei der Schufa erkundigen, wie sieht es denn aus mit der Zahlungshistorie dieser Person. Also da muss ein sogenanntes berechtigtes Interesse bestehen. Das muss ein Unternehmen dann im Einzelfall, wenn sowas überprüft wird, tatsächlich auch nachweisen können, dass das bestanden hat. Außerdem gibt es einen sogenannten Schufa-Hinweis, der eben auch die Verbraucherin entsprechend darüber informiert, dass hier Daten auch weitergegeben werden an die Schufa. Das ist in der Regel zum Beispiel in den AGBs des jeweiligen Unternehmens dann eben auch ersichtlich. Also wenn man sich vielleicht manchmal fragt, ne, oh, arbeitet dieser Händler mit der Schufa zusammen, wird da eine Abfrage gemacht oder so, dann kann man sowas auch in den AGB immer entsprechend einsehen.
Ja, super. Das ist auch nochmal ein super Tipp. Toll. Ja, ich glaube, wir konnten ganz viele Mythen heute mal aufräumen, Frau Rabe. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Und ich kann auch sehr empfehlen, nochmal, nutzt gerne mal den Verbrauchersimulator. Der ist wirklich sehr spannend. Da sieht man einfach nochmal, ja, welche Auswirkungen hat das und das, wenn ich jetzt noch ein Konto eröffne oder eventuell auch andere Sachen, die man dort angeben kann. Ich fand das total cool, das Tool, und sehr spannend. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und dass Sie unsere Fragen beantwortet haben und mit unseren Mythen aufgeräumt haben.
Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
Ich hoffe, die Podcast-Folge hat euch genauso gefallen wie mir und mal mit allen unseren Mythen zum Thema Schufa auch aufgeräumt. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Themenvorschläge habt, dann sendet die super gerne an mich über Instagram oder an support@femens-finanzen.de. Wir lesen uns das immer alles durch und planen das auch immer gerne ein, sofern das irgendwie Sinn macht. Deshalb sind wir da total offen, auch gerne Feedback immer jederzeit schreiben. Und in diesem Sinne würde ich mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr uns eine Bewertung dalasst, am besten eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Das hilft uns sehr, diesen Content hier jede Woche für euch neu und frisch zu produzieren und kostenlos für euch zur Verfügung zu stellen. Wir freuen uns immer sehr über die Bewertungen, weil das einfach ein Feedback ist, ein Feedback an uns und an unseren Content. Das würde mich sehr freuen, und in diesem Sinne sage ich, wir hören uns in der nächsten Woche.